Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Hartz IV ist im nächsten Jahr Geschichte. Diese Woche hat sich die Ampel aufs neue Bürgergeld geeinigt. Und das ist mehr als eine einfache Umbenennung einer Sozialleistung. Denn Langzeitarbeitslose sollen bald weniger sanktioniert und manchmal auch mehr belohnt werden. Der Regelsatz für das neue Bürgergeld liegt für Alleinstehende bei 502 Euro im Monat. Wer eine Ausbildung macht, bekommt nochmal 150 Euro extra. Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil soll es Brücken in den Arbeitsmarkt bauen. Manche Arbeitgeber sagen dagegen, dass die Arbeit für Geringverdiener unattraktiv wird. Die 50 Euro mehr setzten falsche Anreize. Ist da was dran oder sind die Löhne in manchen Branchen einfach viel zu niedrig? Mehr Weiterbildung, weniger Sanktionen. Was bringt das neue Bürgergeld bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Und zwar gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie erleben Sie die Debatte, schaffen 502 Euro Bürgergeld falsche Anreize und halten Menschen davon ab, um 7 Uhr zur Arbeit zu gehen? Oder sind die Löhne zu niedrig? Könnten die neuen Regeln dazu führen, mehr Menschen dauerhaft in Arbeit zu bringen? Das alles diskutieren wir heute bei Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Wer soll da noch arbeiten bei 502 Euro Regelsatz plus Wohn- und Heizkosten? Das war von Arbeitgebern und aus dem Handwerk zu hören. Wer soll angesichts der Inflation davon leben, sagen die Sozialverbände. Das neue Bürgergeld ist polarisiert. Und ich möchte heute mit meinen Gästen über diese umfassende Reform des Hartz-IV-Systems diskutieren, über Vor- und Nachteile, auch was die Vermittlung, die Qualifizierung und den Arbeitskräftemangel in Deutschland betrifft. Unter anderem mit Annika Klose. Sie ist Arbeitsmarkt- und Sozialpolitikerin in der SPD-Bundestagsfraktion. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Frau Klose, lohnt sich harte körperliche Arbeit bald noch?
Ja, auf jeden Fall lohnt sich das und dafür wollen wir auch sorgen. Aber wir wollen eben auch dafür sorgen, dass wir Menschen, die Unterstützungsbedarf haben, eben auffangen und dass die eben nicht in Armut rutschen, sondern wir wollen eben Menschen absichern und dafür sorgen, dass sie eben auch nachhaltig wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Mhm. Thomas Malcharek ist Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Erfurt. Ich grüße Sie, Herr Malcharek.
Ja, ich grüße Sie und die Hörerinnen und Hörer auch sehr herzlich.
Sie sagen, das Bürgergeld setzt falsche Anreize. Warum spielen Sie Geringverdiener gegen Bürgergeldempfänger oder Hartz-IV-Empfänger aus?
Nein, das ist nicht der Ansatz und ist sicherlich auch eine journalistisch zugespitzte Formulierung. Das sind hohe moralische Kategorien. Nein, wir spielen das nicht aus. Ich glaube, bei so einer tiefgreifenden Reform, wie Sie es geschildert haben, muss man auch auf Augenhöhe diskutieren und dem anderen auch nichts unterstellen, dass er stigmatisiert Menschen gegeneinander ausspielt. Wir müssen einfach die Kraft und Ehrlichkeit haben, jetzt die Lage zu erörtern, Lösungen zu diskutieren. Da werden wir nicht immer gleicher Meinung sein, aber beide Seiten haben sicherlich einen Blick, der bewertet werden muss.
Aber die falschen Anreize haben Sie ja genannt.
Ja, na klar. Also im Handwerk, so auch der Präsident vom Zentralverband, Herr Wollseifer, hat das Bürgergeld jetzt in vorgelegter Form, oder wir kritisieren es, dass gegenüber den Regelungen von Hartz IV den Grundsatz von Fordern und Fördern verlässt. Wir, gerade vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftemangels, der sich in den nächsten Jahren noch verstärken wird, halten wir die Reintegration in den Arbeitsmarkt für absolut vorrangig. Das ist die Eingliederungsvereinbarung, wie sie bei Hartz IV war. Das ist ein ganz zentraler Punkt und das kritisieren wir, dass der verlassen wird.
Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Da gibt es ja jetzt sowas wie eine Kooperationsvereinbarung. Was die Unterschiede sind, wollen wir später auch nochmal uns genau anschauen. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Gast in unsere Runde nehmen. Martin Wager, Arbeitsmarktexperte beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Herr Wager, ist da nicht was dran? Könnten manche Geringverdiener nicht sagen, so viel weniger würde ich mit dem Bürgergeld auch nicht bekommen? Dann kündige ich.
Das halte ich für eher unplausibel aus zwei Gründen. Zum einen muss man ja sehen, dass die Regelsatzerhöhung nicht einen realen Zuwachs an Kaufkraft bedeutet, sondern die Regelsatzerhöhung bedeutet ja, dass die Inflation, die ja ganz dramatisch gewesen ist, in den letzten Monaten ausgeglichen wird. Und auch mit dem neuen Anpassungsmechanismus wird es in erster Linie um so einen Inflationsausgleich gehen. Man muss aber auch die andere Seite betrachten, die Seite der Erwerbseinkommen. Ja, Arbeit muss attraktiv sein, das ist völlig richtig. Oder man könnte auch sagen, Arbeit muss attraktiver werden. Aber das kann man ja immer nach zwei Richtungen auflösen, bei den Sozialleistungen oder beim Erwerbseinkommen. Und bei den Sozialleistungen ist es ja nun mal so, dass es um die Absicherung des Existenzminimums geht. Das heißt, da kann man nicht weiter nach unten gehen. Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 2014 so einen Inflationsausgleich dringend angemahnt. Und das heißt, die Seite, an der man was ändern muss, das ist die Seite der Erwerbseinkommen. Da sind die Löhne einfach in vielen Bereichen zu niedrig. Arbeitgeber ducken sich teilweise auch weg vor der Tarifbindung. Wir haben einen riesigen Niedriglohnsektor leider immer noch in Deutschland. Und da müsste man rangehen, um Arbeit wieder attraktiver zu machen.
Ich möchte einen weiteren Gesprächsgast in unsere Runde nehmen, Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Götzke.
Herr Fratscher, die Arbeitgeber argumentieren mit Fairness und dem Abstandsgebot. Das haben wir gerade auch noch mal gehört. Ist das Abstandsgebot mit dem neuen Bürgergeld noch gegeben?
Ja, absolut. Denn wir dürfen nicht vergessen, auch der Mindestlohn steigt ja zum 1. Oktober recht kräftig von 10,45 Euro auf 12 Euro. Das betrifft ja direkt und indirekt über 10 Millionen Menschen, die dadurch deutliche Lohnsteigerungen erfahren werden. Und deshalb ist diese Steigerung jetzt um 11% beim Bürgergeld von 449 auf 502 Euro jetzt eher gering in dem Vergleich. Aber wenn ich auch das anmerken darf, ich glaube nicht, dass Lohnabstandsgebot, das ist, klingt wie so ein Gesetz oder etwas, was sinnvoll ist. Ich glaube, wir müssen darüber reden, wieso Menschen arbeiten. Und Geld ist ein Faktor, aber es gibt eben sehr viele, für viele Menschen wichtigere Faktoren noch, dass Arbeit Teil der Identität ist, Teil der Teilhabe ist. Viele Menschen arbeiten schon heute ehrenamtlich für gar nichts, weil sie sich erfüllen. Viele arbeiten für sehr wenig Geld, auch weil sie Erfüllung in dem haben, was sie tun. Also es geht darum, Arbeit sinnhafter zu gestalten, die Rahmenbedingungen zu verbessern und nicht nur zu sagen, wie kann man Menschen die Daumenschrauben andrehen, dass sie möglichst viel arbeiten. Das zeigen eigentlich auch unsere wissenschaftlichen Studien. Es geht also wirklich darum, ich nenne es jetzt mal positive Anreize setzen, also nicht Sanktionen, sondern wirklich Chancen aufzuzeigen. Das ist, was die wissenschaftlichen Studien zeigen, wie letztlich es funktioniert, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
Aber ich höre daraus, Sie sagen, diese Erhöhung ist noch eher zu niedrig ausgefallen.
Ja, sie ist zu niedrig ausgefallen, denn wir müssen ja überlegen, worum geht es eigentlich beim jetzt Bürgergeld, vorher Hartz IV, oder worum sollte es gehen? Es geht ja erstmal darum, eine Existenzsicherung, dass die Menschen ihre Bedürfnisse, ihre Grundbedürfnisse decken können, wie Nahrungsmittel, wie Strom, wie Transport, Mobilität. Und das reicht vorn und hinten nicht auch diese Erhöhung. Wir haben in diesem Jahr eine Inflation um 8-9%. Wir hatten letztes Jahr schon eine hohe Inflation. Alleine schon das, was jetzt passiert ist, frisst diese 11%, also den Anstieg von 449 auf 502 Euro mehr als auf. Und wir rechnen ja auch nächstes Jahr nochmal mit einer Inflation um 8%. Und man muss sich das bewusst machen. Wir reden hier über Menschen, die wirklich jeden Euro brauchen, die im kommenden Jahr deutliche mehr bezahlen müssen für Nahrungsmittel, aber das nicht können. Also das ist das Erste. Und das Zweite, beim Bürgergeld geht es natürlich auch darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, einer sozialen Teilhabe. Und dass man die Kinder dorthin schicken kann, die Dinge tun können, ob es ins Kino gehen, ob es andere Dinge sind, die andere Kinder auch machen. Und deshalb muss man sich eben auch am Rest der Gesellschaft orientieren. Und dieses Lohnabstandsgebot, wie ich eben sagte, halte ich für die falsche Logik. Wir müssen wirklich auch viel breiter denken. Was brauchen Menschen, gerade Kinder, die ja überproportional davon betroffen sind, um Teil der Gesellschaft sein zu können und damit auch selber im Erwachsenenleben ja Chancen zu haben?
Frau Klose, war mehr nicht machbar als 502 Euro?
Also erstmal möchte ich sagen, dass es auf jeden Fall schon eine deutliche Verbesserung ist, dass wir jetzt diese 502 Euro bekommen. Denn wenn wir jetzt nichts verändert hätten am Fortschreibungsmechanismus, also wie halt der Regelsatz immer zum 1.1. angepasst wird, dann wäre der jetzt zum 1.1.23 um lediglich 20 Euro gestiegen. Das wäre der Inflationsausgleich für den Berechnungszeitraum gewesen und da waren wir uns alle einig, das kann es nicht sein. Das heißt, wir haben jetzt eben den Anpassungsmechanismus so verbessert, dass wir eben auch das nächste Jahr mit in den Blick nehmen und schauen, wie wird die Inflation in dem Jahr voraussichtlich aussehen und schlagen das obendrauf. Und so kommen wir bei diesen 50 Euro raus. Das ist schon mal ein ziemlich großer Schritt. Darüber hinaus möchte ich aber auch sagen, dass unser Vorschlag als Sozialdemokratin war, eben auch an dieser grundsätzlichen Berechnung des Regelsatzes was zu verändern. Im Moment ist es so, dass sich der Regelsatz nämlich an den untersten 15% der gesellschaftlichen Einkommen orientiert. Dazu muss man wissen, dass bei den untersten 15% aber auch viel sogenannte verdeckte Armut drin ist. Also Menschen, die halt eigentlich Sozialleistungen kriegen könnten, die aber nicht beantragen. Und so, wenn man sich mal in diese Statistik reinfuchst und mal guckt, was fließt da so mit ein, wenn man guckt, wie zum Beispiel die Stromkosten berechnet werden, da sind 7% ungefähr drin, die sagen, sie hätten 0 Euro im Monat für Strom ausgegeben. Also Menschen, die in der Stromsperre sind. Und mit diesem Satz berechnen wir dann trotzdem, was die Leute im Hartz-IV-Bezug aktuell kriegen, also für ihren Strom. Also da ist was schief. Und deswegen hatten wir gesagt, wollen wir die Regelsatzberechnung an den untersten 30% der Einkommen orientieren. Weil dann die Sozialleistung eben auch, wenn die Löhne steigen, eben mitsteigen. Und ich glaube, das wäre eigentlich fair, wenn man das machen würde. Aber jetzt, für diese Krisensituation, ist es auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, dass wir diesen Inflationsausgleich jetzt anpacken.
Herr Malcharek, wir haben es auch gerade rausgehört, die Abstände könnte man ja auch dadurch herstellen, indem man deutlich mehr als den Mindestlohn zahlt. Warum zahlt das Handwerk so schlecht?
Das ist alles mal betrachtet keine zulässige Aussage, weil die Löhne sind auch im Handwerk generell in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Das kann man nachlesen. Natürlich ist der Lohn immer auch ein Kostenfaktor und der auf die Preise, der die Preise beeinflusst und entsprechend auch dann am Markt wiedergespielt werden muss. Außerdem, ich vertrete ja als Handwerkskammer die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer. In den Handwerkskammern sind ja die Arbeitnehmer ja auch, wenn man so will, Mitglied und organisiert. Die Lohnfindung ist natürlich ein hoheitliches Recht und das Tarifrecht, was der DGB hat und auch die dann auf deiner Seite die Arbeitgeber. Ich denke, das ist in Deutschland gut gelöst und die Löhne sind Ergebnisse aus diesen Verhandlungen raus. Und ich glaube wohl, dass in den nächsten Jahren die Löhne weiter steigen werden. Das ist auch meine Hoffnung. Und wir werden dann gucken müssen, wie das läuft. Aber die Angst, die ja besteht bei vielen im Handwerk auch, oder was Sie ja sagen, wird in den sozialen Medien auch gesagt, dass das Handwerk selber dran schuld sei, dass das Lohnabstandsniveau so niedrig ist. Aber es gibt natürlich auch viele Stimmen im Handwerk, egal ob es Betriebsinhaber oder Arbeitnehmer sind, die kein Verständnis haben für die jetzigen, sagen wir mal, Besserstellungen oder der Verringerung des Lohnabstandsniveaus, weil wir müssen ja den Status zum 01.01.2023 vergleichen, was dann in den nächsten Jahren folgt. Da stimme ich auch den Aussagen zu, dass das sich verbessern kann. Aber, und das gilt natürlich auch, ist eine vierköpfige Familie mit Grundsicherungsleistungen, wo ja noch die Mieten inkludiert sind, reicht bei 2.500 Euro. Und das kann natürlich auch bei geringen Verdienern, die es zweifelsfrei gibt, das ist ein Problem, auch dazu führen, dass sie Aufstocker werden. Das ist sicherlich eine politische Grundsatzfrage, die wir diskutieren wollen. Wie wollen wir die sozialen Sicherungsleistungen ausbauen? Und wie schaffen wir das dementsprechend auch zu finanzieren? Ich möchte, und da habe ich natürlich immer ein schlechte Stellung, ist ja sowieso eine 3-1-Lage. Ich bin ja das Hindernis in der Einmütigkeit meiner drei Vorrednerinnen und Vorredner. Deswegen muss ich ja bewusst jetzt eine Kontraposition ziehen. Es geht mir nicht darum, dass Menschen, die in Not sind, die vulnerabel sind, dass sie keine Hilfe brauchen. Das ist ein humanistisch-christlicher Ansatz. Das ist ein Grundsatz, das darf auch in der Diskussion nicht verschwimmen und sollte auch nicht attackiert werden. Aber wir müssen auch immer uns fragen, wie können wir die Sozialleistungen bezahlen? Und unser Ansatz ist, schnellstmöglich die Menschen aus der Arbeitslosigkeit in die Arbeit zu bekommen. Aber darüber, über den Punkt, werden wir sicherlich gleich noch intensiver reden.
Ich möchte aber nochmal beim Stichwort Geringverdiener und Niedriglohn bleiben, Herr Fratscher. Kaum ein anderes EU-Land hat einen so großen Niedriglohnsektor wie Deutschland. Liegt hier das eigentliche Problem?
Nein, da liegt nicht das Problem, denn also nicht das Problem, über das wir jetzt sprechen mit dem Lohnabstand. Ich habe das ja eben beschrieben, es ist ein Problem. Wir haben 20%, jeder fünfte vor allem Frauen arbeiten in dem mit sehr wenig Einkommen. Das ist in Deutschland ungewöhnlich groß. Aber nochmals, ich stimme ja auch Herrn Malcharek völlig voll und ganz zu. Es geht darum, Menschen wieder in Arbeit zu bekommen. Aber wir müssen uns doch fragen, was brauchen diese Menschen, damit sie das können? Also das ist für alle, ne? Also auch fürs Handwerk sagen, da kommen wieder Menschen, die arbeiten. Das kann helfen, die Fachkräftelücke ein bisschen zu schließen. Die brauchen Qualifizierung und deshalb ist auch jetzt diese Teil davon, dieses neue Bürgergelds, die 150 Euro extra, ein sinnvolles Instrument. Es ist häufig ein Thema bei der Gesundheit, dass diese Menschen wirklich aktiv mehr Unterstützung benötigen, um eben wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Und das jetzt zu sagen, man macht das auf die harte Tour, man versucht die Löhne zu senken, wird nicht dazu führen, dass mehr Menschen arbeiten. Also ich glaube, wir müssen, so das Image, das ja glaube ich in vielen Köpfen ist, da sind Leute, die arbeiten nicht und die legen sich auf die faule Haut und deshalb, ne, Lohnabstandsgesetz, wenn man denen nur genug Geld wegnimmt und sie nur stark genug sanktioniert, dann kriegen die endlich ihren Hintern hoch und arbeiten. Das ist so jetzt sehr zugespitzt, das Image. Und auch das zeigen die wissenschaftlichen Studien sehr eindeutig. Diese Menschen gibt es, gar keine Frage. Aber die große, überwältigende Mehrheit der betroffenen Menschen, die Grundsicherung beziehen, wollen arbeiten, wollen eine Aufgabe haben, wollen Teil der Gesellschaft sein. Und wir brauchen, dazu kann das Bürgergeld nur ein Teil sein, eine wirklich grundlegende Umgestaltung der Sozialsysteme, weg von einem Sozialstaat, der sanktioniert, der erst dann reagiert, wenn ein Problem, ein Schaden entstanden ist, gesundheitlicher Natur oder Arbeitslosigkeit, und hin zu einem Sozialstaat, der befähigt, der Chancen öffnet. Und deshalb, wir brauchen da ein grundlegendes Umdenken. Und auf Ihre Frage zurückkommt, der große Niedriglohnbereich ist ein Problem, aber jetzt nicht, weil es heißt, das macht es jetzt nicht attraktiv für Menschen zu arbeiten. Ich habe es am Anfang gesagt, viele Menschen arbeiten für sehr wenig Geld. Und wenn man die Befragung sich anschaut, was die Menschen sagen, ich mache das nicht nur des Geldes wegen, sondern weil ich Teil einer Gemeinschaft sein will, weil ich Sinn in dem suche, was ich tue. Und da ist Arbeit nun mal ein wichtiges Element.
Herr Wager,
würde ich gerne.
Ja, Herr Malcharek?
Tut mir leid, aber ich wollte jetzt den beiden anderen nicht Worte abschneiden, aber das ist wichtig. Also Sie hatten es vorhin gesagt, Herr Fratsche, Arbeit ist, weiß Gott, mehr als Broterwerb, soziale Teilhabe, persönliche Entwicklung, Identifikation. Das möchte ich auch ganz, ganz groß unterstreichen. Und deswegen will ich zwei Punkte zusammenbringen, wo wir beim Bürgergeld auch einmal kritisieren und einmal bewusst sagen, das ist positiv. Wir kritisieren, dass die Sanktionen abgeschafft werden. Da würde ich gerne mal genauer auf die Sanktionen hinschauen. Nach dem, was mir berichtet worden ist aus den Arbeitsagenturen, ist die Quote derer, die sanktioniert wurden, bei 3%. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir mit dem Wort Sanktion nicht was ganz Schlimmes beschreiben, was in der Breite gar nicht vorhanden war. Und es geht auch, glaube ich, nicht nach Demotivation. Wir müssen einfach mal schauen, wenn jetzt in der Phase des Bürgergeldes, also wenn die Arbeitslosigkeit 1 also beendet ist, das ist nach 12 bis 15 Monaten, danach geht die Bürgergeldphase los. Dann kommen nochmal 6 Monate dazu. Und da ist natürlich die Auffassung bei vielen, die sagen, naja, man kann schon früher anfangen, besser die Menschen zur Arbeit zu führen, zu lenken. Und jetzt kommt, ich will das bewusst verbinden mit dem positiven Punkt, sonst reden wir dauernd über das Wort Sanktion. Was wir sehr positiv sehen, ist, dass die Weiterbildung, die Ausbildung gestärkt wird in den Bürgerkonzept. Denn das ist ja genau, was wir wollen. Es gibt ja viele Menschen, die keine Ausbildung haben oder die eine Erstausbildung haben, die heute nicht mehr marktgerecht ist oder die, in denen der Mensch nicht mehr arbeiten möchte. Und da halte ich es für super wichtig, dass wir die Systeme so organisieren, dass wir mit den Menschen, die Arbeitsagenturen, aber auch wir im Handwerk, mit unseren Berufsbildungszentren schnell wieder den Eingang finden zur Arbeit und dann auch den Menschen lernen, nachhaltig, das Wort ist vorhin gefallen, dass sie einen nachhaltigen Einstieg in die Berufswelt bekommen. Das ist sehr wichtig und das ist, glaube ich, wichtiger, als zu reden, ob wir demotivieren oder sanktionieren. Wir wollen schnell, und das machen andere Länder, dann hat man keine 3-4 Tage Zeit, dann muss man wieder vorsprechen, man wird integriert, man wird gelenkt. Das ist sicherlich auch ein nachdenkenswerter Ansatz, den wir verfolgen können. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so...
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf die Ursprungsfrage zurück und Herr Malcharek, Ihren Punkt doch eigentlich gerne noch mal kurz aufgreifen. Und zwar wollte ich nur noch sagen, ich kann das total gut verstehen, dass Menschen das als ungerecht empfinden, wenn sie eben hart arbeiten und am Ende kaum weniger, also wenig mehr haben, gefühlt zumindest, als Menschen, die halt nicht arbeiten gehen. Ich kann den Punkt total verstehen und ich teile dieses Ungerechtigkeitsgefühl. Und da muss man sich aber schon fragen, wie kann das sein und wie können wir da Abhilfe schaffen? Schaffen wir damit Abhilfe, indem wir denjenigen, die eben Unterstützungsbedarf gerade brauchen, Hilfe brauchen, Arbeit suchen, weniger geben? Oder muss es nicht eben doch darum gehen, dass da eben höhere Löhne gezahlt werden? Und da möchte ich Sie eben nicht so aus der Verantwortung lassen. Sie verweisen jetzt auf die Tarifverhandlungen. Natürlich ist das Frage der TarifpartnerInnen. Aber es ist eben schon so, dass wir ja jetzt den Mindestlohn noch auf 12 Euro erhöhen mussten, weil eben die Tarifabschlüsse deutlich hinterherhinken. Und was man eben auch sagen muss, Teil des Problems ist natürlich auch, dass gerade in den Ballungszentren die Kosten für die Mieten explodieren und es dann immer schwieriger wird, das selber abzusichern. Und da wollte ich noch anmerken, dass wir das Problem ja aber auch in den Blick nehmen als Regierung und den Wohngeldsbezug zum 01.01.2023 ebenfalls deutlich ausweiten und da eben auch gerade den Heizkostenzuschuss nochmal ausbauen. Bis zu 2 Millionen Menschen werden eben, wenn sie arbeiten und geringe Löhne haben, zusätzlich Wohngeld beziehen können und somit eben nicht auf das Bürgergeld angewiesen sein, sondern eben von ihrer Arbeit leben und trotzdem Unterstützung bekommen können. Also ich denke, die zwei Punkte muss man halt noch mit in den Blick nehmen, aber dass deswegen auch Ihre Argumentation, man solle eben jetzt nicht an diese Regelsätze ran, eben nicht zum Ziel führt.
Herr Malcharek, noch mal ganz kurz dazu, bevor wir dann auf einen weiteren Punkt kommen.
Die Argumentation ist nachvollziehbar. Also ich glaube, wir haben die gleiche Sichtweise auf die Problemlage. Die unterstützt werden müssen, die in Not gekommen sind, vulnerabel sind, die brauchen die finanzielle Unterstützung, sodass sie auch würdiger leben können. Da keine Frage. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch Respekt haben derer, die hart arbeiten und sagen, naja, wenn es dann zu wenig an Abstand hat, bleib bei der Begrifflichkeit, dann sinkt meine Motivation. Jetzt kann man überlegen, wie sind die Möglichkeiten. Mir geht es nicht darum, zu sagen, naja, dann müssen die jetzt unterstützt werden, einfach weniger Geld bekommen. Das wäre mir zu pauschal. Vielleicht muss man auch mal genauer schauen, aber da sind Sie sicherlich im Einzelnen sogar noch viel wissender als ich. Was ist das denn, diese große Gruppe? Wer ist denn da drin? Wer braucht denn, weil man krank ist, ich sage mal, mittel- und längerfristige Unterstützung, dann gibt es, das wurde vorhin auch gesagt, auch Gruppe von Teile von Menschen, die sagen, naja, die sind einfach nicht zum Berufsleben hinzuführen. Das muss auch eine Gesellschaft aushalten können. Und dass man dann sich eher fragt, welche Menschen sind denn grundsätzlich befähigt und willens, und ich unterstelle, dass die Menschen willens, und ich hoffe es auch, und befähigt sind. Und jetzt muss man schauen, wo ist die Hürde? Was hindert sie daran? Da kann es ja unterschiedliche Dinge geben, dass sie vielleicht nicht mit dem Beruf haben, der nachgefragt wird, dass Fähigkeiten weggefallen sind oder andere Möglichkeiten, die im persönlichen oder sozialen Umfeld sind. Alles das, dass man da näher dran geht und ab. Die Menschen mehr Begleitung, mehr Nähe. Deswegen ist eigentlich mein Credo nicht zu diskutieren, ob die einen weniger bekommen oder die anderen mehr bekommen müssen. Das wird sich ein Stück weit auch entwickeln mit dem mehr, also mehr Löhne, höhere Löhne. Sondern in dem System müssen wir rein, die Leute aufnehmen und zur Arbeit weiterbilden und zur Arbeit führen. Und da muss gearbeitet werden. Und ich glaube, das ist der größte Erfolg.
Herr Wager, was wissen wir über die Hartz-IV-Empfänger von heute? Also wie viele sind überhaupt in der Lage, einen Job aufzunehmen, und bei wie vielen geht es einfach darum, dass sie ja langfristig krank sind, chronisch krank sind und auch gar nicht die Möglichkeit haben, obwohl sie vielleicht wollen, eine Arbeit aufzunehmen oder sich weiterzubilden?
Das ist natürlich ganz unterschiedlich, und ich finde es in der Tat wichtig, sich anzugucken, über welche Menschen sprechen wir hier eigentlich, denn es kann ja sein, dass jemand aus welchem Grund auch immer seinen Arbeitsplatz verliert. Wenn das Einkommen vorher schon relativ niedrig war, dann reicht das Arbeitslosengeld 1 eben nicht zum Leben aus, sondern dann muss das Arbeitslosengeld mit der Grundsicherung oder künftig mit dem Bürgergeld aufgestockt werden. Das heißt, die Menschen sind dann mehr oder minder sofort im Sozialleistungsbezug drin. Und es gibt andere Menschen, die aufgrund von bestimmten persönlichen Merkmalen, vielleicht fortgeschrittenen Altern, von Arbeitgebern nicht so leicht eine Chance bekommen, die zwar zunächst im Arbeitslosengeldbezug waren, aber in dieser Zeit es eben nicht geschafft haben, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und die dann im Anschluss in den Bezug der Grundsicherung reinkommen. Aber all das sind letztlich Menschen wie Sie und ich, die eine Chance möchten auf dem Arbeitsmarkt und bei denen das Credo immer mehr Druck, dann wird es schon irgendwie werden, in der Vergangenheit auch nicht besonders gut gefruchtet hat. Sonst hätten wir nicht nach wie vor eine immer noch relativ hohe Zahl von Langzeitarbeitslosen. Da muss man wirklich schauen, und das tut ja auch jetzt die Bürgergeldreform, was hilft tatsächlich den Menschen, möglichst schnell und aber auch möglichst nachhaltig wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und da hilft erstens eine verlässliche soziale Absicherung, dass man also nicht Angst haben muss, dass der komplette Lebensstandard wegbricht, dass man nicht Angst haben muss vor Sanktionen, dass man Angst haben muss, seine Wohnung zu verlieren, sondern dass man sich ganz in Ruhe und konzentriert auf die Arbeitssuche fokussieren kann. Und da hilft zum anderen natürlich bei denjenigen, die Vermittlungshemmnisse haben, weil sie zum Beispiel nicht so eine gute Qualifikation mitbringen, der Ansatz, dass man auf Qualifizierung setzt. Das ist ja eben mit dem jetzt neu einzuführenden Weiterbildungsgeld der Fall. Es soll auch einen Bürgergeldbonus geben, wenn man niedrigschwelligere Bildungsangebote in Anspruch nimmt. Also das sind die Maßnahmen, die wirklich was bringen für die Zukunft. Und da hätten wir uns sogar gewünscht als DGB, dass man dann noch etwas konsequenter in diese Richtung weitergeht. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch der Erhalt bestehender Qualifikation. Gerade bei den Menschen, bei denen es etwas länger dauert, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, da müsste man eigentlich auch an die Zumutbarkeitskriterien rangehen, denn es ist nach wie vor so, dass jede Arbeit als zumutbar gilt, unabhängig davon, was man bislang gemacht hat, unabhängig davon, wie die Arbeit vergütet wird, ob es sich um eine sichere Beschäftigung handelt oder zum Beispiel um Leiharbeit. Wenn man da entschärfen würde und sagen würde, nur gute Arbeit gilt als zumutbar, dann kann man wirklich eine Brücke bauen, damit die Menschen auch langfristig auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, damit auch ihre Qualifikationen anerkannt bleiben. Denn wir sind ja in der Situation, in der Arbeitgeber immer stärker über Fachkräftelücken klagen. Und dann wäre es natürlich genau der falsche Weg, dann die Fachkräfte, die man eigentlich schon hat, dann in eine Beschäftigung unterhalb ihres Qualifikationsniveaus zu schicken.
Ich möchte einem ersten Hörer die Möglichkeit geben, sich an unserer Sendung zu beteiligen. Herrn Kruse aus Putlitz haben wir in der Leitung. Ich grüße Sie.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Ihre Meinung zu unserem Thema.
Ja, ich wüsste jetzt gar nicht, ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also Fakt ist als erstes, ich würde jetzt mal andersrum anfangen. Die Euro-Einführung hat uns fast das Genick gebrochen. Alle Dinge sind teurer geworden. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch getrunken. An dem einen Tag kostete das Bier eine Mark, am nächsten Tag ein Euro.
Vielleicht können Sie nicht bei der Euro-Anführung anfangen, sondern vielleicht ganz konkret zu unserem...
Das ist nur die Einleitung dafür.
Gut.
So, nun sind wir heute haben wir das Problem, dass die Firmen, die wie Discounter, die dann Stiftungen sind, ihre Abrechnung im Ausland machen, sodass bei uns auch Steuergelder nicht anfallen. Gleichzeitig...
Auch ein wichtiges Thema, vielleicht können Sie aus Bürgergeld kommen, das wäre super.
Niedriglöhne. Und wenn die jetzt Angst haben vor 502 Euro, dann kann ich mir das gut vorstellen. Denn 502 Euro ist ja im Prinzip das, was sie arbeiten, wenn sie in einem Discounter einräumen oder was auch immer machen. Niedriger arbeiten. Dabei gibt es gar nicht mehr so viele Arbeiten, also Arbeiten, die im Niedrigbereich sind, also werden diese Firmen, um ihr Wachstum zu steigern, diese Geschäftsmodelle immer weiterführen. Wir sollten den Markt regulieren. Wir sollten das ganze System regulieren. Wenn Sie nur mal alles in D-Mark umrechnen, es gibt einen Euro-D-Mark-Wechselkurs, dann werden Sie blass. Und wenn Sie mir erzählen wollen, dass das 1998 irgendjemand umgesetzt hätte und Sie hätten den Leuten erzählt an der Tankstelle, dass die 4 Mark für einen Sprit Benzin oder so tanken wollen, da können Sie mir mit 502 Euro kommen, wie Sie wollen. Die Agenda 2010 hat das Sozialsystem zerstört. Alles, von vorne bis hinten. Dann müssen Sie sich, ich bin selber mal Hartz IV gewesen. Und jetzt kann ich Ihnen mal sagen, da müssen Sie sich nackig machen. Eine Frage, Pensionen, ja, die sind doch auch in einer Art Sozialleistung.
Herr Pienitz,
wieso bekommen
Herr Kruse,
denn Politiker, warum müssen denn Politiker gut. nicht nachweisen, dass sie bedürftig sind?
Herr Kruse, vielen Dank. Sie haben viele Punkte genannt, die Systemfrage gestellt. Herr Fratscher, wollen Sie sich vielleicht kurz dazu äußern? Ist das System, müssen wir noch weiter an das System ran?
Ich weiß auch nicht, wo ich anfangen soll, aber ich würde sagen, dass ich habe es vorhin gesagt, ich glaube, erstmal muss man sich auch, wir sind ja durchaus kritisch auch heute mit dem Bürgergeld und das, was es möglich ist und was notwendig ist. Man muss jetzt auch einmal anerkennen, dass wir in Deutschland einen sehr starken Sozialstaat haben. Wir haben starke soziale Leistungen und ich glaube nicht, dass wir dort einen Systemwechsel brauchen und sagen, wir müssen jetzt weg davon, sondern wir müssen eben den Sozialstaat so gestalten, dass er letztlich dazu führt, dass möglichst wenig Menschen ihn in Anspruch nehmen müssen. Ich habe es vorhin, ja, den Systemwechsel, den ich als notwendig sehe, ist, dass wir die Sozialsysteme so gestalten, dass sie eben nicht erst dann reagieren, wenn der Schaden entstanden ist, wenn Menschen arbeitslos geworden sind, wenn sie krank sind, sondern sehr viel früher. Und
wie würden Sie das denn machen?
In dem Bezug würde ich auf einen Systemwechsel zustimmen. Bitte?
Wie würden Sie das denn machen? Also wo wollen Sie früher ansetzen, also bevor die Arbeitslosigkeit entsteht?
Also ein Riesenthema ist das Thema Weiterbildung, lebenslanges Lernen, wo auch die Bundesregierung noch, oder jetzt nicht die nur die jetzige, sondern auch in der Vergangenheit zu wenig getan hat. Wir wissen, dass egal welchen Beruf Sie heute lernen, Sie relativ schnell sich weiterbilden müssen, die Technologie verändert sich, Sie brauchen neue Qualifikationen. Viele werden sich komplett ihren Beruf ändern müssen. Und das ist ein großer Manko. Also wenn man das anschaut, wieso sind so viele, das war, glaube ich, auch eben eine der Fragen hier in der Runde, was ist die Ursache dafür, dass so viele Menschen in dieser Situation sind, Hartz IV oder Bürgergeld beziehen? Und Qualifikation ist eben eins. Das heißt nicht, dass die Menschen, die dort betroffen sind, keine Qualifikation haben, sondern häufig eben Qualifikationen, mit denen sie heute keinen Beruf, keine Arbeit mehr finden. Also sehr viel früher ansetzen heißt, mitzudenken, was brauchen Menschen, die jetzt in Arbeit sind, die vielleicht gefährdet sind, um sich in der Arbeit zu halten, um neue Chancen zu haben. Das wäre ein konkretes Beispiel, wie wir wirklich weiterdenken müssen, um die Sozialsysteme zu modernisieren.
Frau Klose.
Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf einen Punkt von dem Anrufer auch eingehen. Und zwar hatte er ja die Situation geschildert, dass zum Beispiel Discounter, hatte er jetzt genannt, aber auf jeden Fall Niedriglohnjobs sich ja durchaus ausgebreitet haben. Und dass das jetzt mit den 502 Euro Regelsatz plus Kosten der Unterkunft, die ja auch noch dazu kommen, möglicherweise unattraktiver wird, in diesen zu arbeiten als Geschäftsmodell. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist wahrscheinlich der Fall und ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde nämlich, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ja in der Pflicht sind, Löhne zu zahlen, von denen man leben kann. Mhm. Und dass es nicht Aufgabe des Staates sein kann, Geschäftsmodelle eben zu unterstützen durch Sozialleistungen, die sich eigentlich an sich nicht tragen und die nicht geeignet sind, um Menschen über Wasser zu halten. Und da auch nochmal auf die Frage eingehend, wer sind denn die Leute, die eben Hartz IV aktuell beziehen? Da hat Herr Wager ja gerade schon viel gesagt, auch ergänzt zu Herrn Fratscher. Aber ich möchte auch nochmal sagen, 23% zum Beispiel sind halt auch Alleinerziehende, die aktuell Hartz IV bekommen. Also fast ein Viertel der Menschen sind Alleinerziehende, die halt alleine mit dem Verdienst, den sie haben, nicht über die Runden kommen. Und auch da müssen wir halt besser werden. Wir müssen diesen Menschen ermöglichen, eben nicht nur in irgendwelchen Aushilfsjobs zu arbeiten, sondern auch Vollzeit arbeiten zu können. Und da sind zum einen natürlich gute Löhne gefragt, von denen man leben kann. Zum anderen ist gefragt, dass wir eben mit der Kindergrundsicherung auch endlich Kinder nicht mehr, dass die nicht mehr ein Armutsrisiko darstellen für Familien. Das packen wir auch noch in dieser Legislatur an. Und zum dritten ist natürlich die Betreuungsinfrastruktur da auch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch da können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ja was dran machen, dass sie eben Familie und Beruf einfacher zum Beispiel kompatibel machen. Und tatsächlich sind ja Frauen die Ressource auf unserem Arbeitsmarkt, die noch am wenigsten gehoben ist. Also wir sprechen immer über Fachkräftemangel und müssen sagen, das größte Potenzial, was noch da ist, ist die Frauenerwerbstätigkeit. Und an die müssen wir ganz dringend dran. Also weg von diesen Niedriglohnjobs und hin zu mehr Engagement für bessere Löhne und eben auch Infrastrukturleistung drumherum, die es ermöglichen, mehr und besser zu arbeiten.
Herr Fratscher hat die Qualifikation ja angesprochen. Auch das ist ja jetzt vorgesehen beim Bürgergeld. Qualifikation hat Vorrang vor irgendwelchen Aushilfsjobs, um es mal so zu sagen. Herr Malcharek, sind Sie da, gehen Sie da d'accord, dass bei dieser Reform, ja, bei diesem Teil der Reform?
Das hatte ich vorhin schon versucht, bei dem Thema Sanktionen mit aufzunehmen. Ja, das begrüßen wir ausdrücklich. Und ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, die Menschen in die Arbeit zu bringen. Deswegen bin ich mit dem Wort, was ist zumutbar, habe ich meine Probleme, weil zumutbar die Zumutbarkeitskriterien haben ja immer so ein Stück weit auch besitzstandswahrenden Charakter. Und ich sag mal, viele Handwerksbetriebe, die haben heute in der Krise, in den Krisenjahren, die wir seit 2, 3 Jahren haben, da ist auch keine Besitzstandswahrung. Also ich denke, wir müssen erstmal denken, dass die Menschen, die arbeitslos sind, die in Bürgergeld kommen, da erinnere ich nochmal dran, dann waren sie zwischen 12 bis 24 Monate schon arbeitslos gewesen, abhängig vom Alter. Und danach beginnt ja erst die Bürgergeldzeit, dass man diesen Menschen sehr schnell hilft. Jetzt zu Ihrer Frage, das ist ja die Ausgestaltung. Ich glaube, das ist der essentiellste Punkt, den wir in dieser Bürgergeldkonzeptionierung vielleicht noch vertiefender ausbauen müssen, dass die Menschen halt eben die Anleitung bekommen über die Arbeitsagenturen, die sind ja dann zuständig, dass sie sehr schnell, nicht erst nach 6 Monaten Ruhezeit und Einfindung, sehr schnell entsprechend angesprochen werden und auch dann gelenkt werden mit Möglichkeiten, mit alternativen Möglichkeiten, die ihren Neigungen entsprechen, ihren Möglichkeiten entsprechen, dann auch die Chance bekommen, in die Betriebe reinzugehen. Und vielleicht lässt sich auch an der Stelle eine Kooperationsvereinbarung schließen mit den Betrieben. Ich kann jetzt nur fürs Handwerk sprechen, gilt aber sicherlich für andere Berufsgruppen auch, denn dort ist eine hohe Neigung auch der Integration und sozialen Integration. Dafür steht ja Handwerk. Und durch die Berufsbildungszentren, die im Handwerk existent sind, auch flächendeckend existent sind, wäre das eine wunderbare Anlaufstelle, den Menschen wie bei der Berufsorientierung für die jungen Menschen, die aus der Schule ins Arbeitsleben eintreten, dann dort eine Berufsintegration zu ermöglichen. Also das ist ein guter Schritt, den können wir breiter machen. Den müssen wir aber systematisieren, dass auch für den Betroffenen auch transparent wird, was kann ich machen, wie geht's weiter und dass er da nicht verloren ist. An der Stelle ein guter Gedanke, ja.
Herr Malcharek, vielleicht ganz kurz, wenn ich darf. Da sind wir uns ja total einig. Ich finde das auch eine super Idee, die Sie da haben. Ich glaube, da können wir gerne dran weiterarbeiten. Und außerdem ist das ja im Bürgergeldentwurf, ist das ja jetzt auch schon vorgesehen, dass zum Beispiel auch für solche Berufsintegrationsmaßnahmen Positivanreize geschaffen werden können von 75 Euro dann, wenn die nicht eben zu einem Berufsabschluss führen, die eben einen Anreiz schaffen, dass die Menschen sich da qualifizieren, umgucken, Praktika machen und so weiter. Das finde ich eine richtig gute Idee. Ich wollte aber mit einem Punkt noch kurz aufräumen, den Sie hier gerade in die Welt gestellt haben, das glaube ich eine Falschannahme ist. Sie haben das jetzt so dargestellt, als würden die Menschen, wenn sie eben Bürgergeld beantragen, dann erstmal 6 Monate nichts machen. Das ist aber überhaupt nicht die Idee, sondern die Idee ist, die ersten 6 Monate maximal 6 Monate dafür zu nutzen, um diesen Kooperationsplan zu erstellen. Da muss man eben auch mitmachen. Da geht es darum, dass man sich zusammen hinsetzt im Jobcenter und die Person im Bürgergeldbezug und überlegt, wie kann es denn weitergehen? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Wohin wollen wir, soll die Person qualifiziert werden? Welche Art von Arbeit kommt eigentlich in Betracht, um dann eben eine individuelle Lösung zusammen zu finden? Also es ist überhaupt nicht so, dass die ersten 6 Monate quasi nichts passiert, sondern das ist ein ganz elementarer Teil, um die Menschen wieder in Arbeit zu vermitteln.
Kooperationsplan ganz kurz, ist, ganz kurz dazu, bitte, Herr Malcharek.
Ganz kurz nur. Das hört sich gut an, wie Sie es formulieren, aber ich sage es nicht richtig, da können wir auch gerne unterschiedlicher Meinung sein. In diesen 6 Monaten gilt es eine Vertrauenszeit, wo es auch keine Anordnung...
Da geht es um die Sanktionsfreiheit von den 6 Monaten.
Ja, ganz klar. Aber die Menschen waren ja schon 12 bis 24 Monate vorher arbeitslos. Das ist ja auch die Arbeitsagentur. Also es muss auch eine Übergabe natürlich von der Arbeitslosengeld 1 zu Arbeitslosengeld 2.
Wobei wir gerade gehört haben, manche beziehen ja schon direkt sozusagen Hartz IV, weil sie vorher zu wenig verdient haben. Ich möchte auf diese Begriffe trotzdem nochmal kommen. Kooperationsplan und auf Augenhöhe. Herr Wager, wie wichtig ist es, dass das im Jobcenter halt auch mit Leben gefüllt wird?
Das ist ganz entscheidend. Es ist ja gerade dieser Ansatz der Kooperationskultur ein echter Fortschritt gegenüber der bisherigen Struktur in der Grundsicherung. Und es gibt im Übrigen auch Erfahrungen aus Modellprojekten, die zeigen, dass damit auch die Vermittlung in Arbeit effektiver ist. Also da möchte ich Herrn Malcharek auch deutlich widersprechen. Gerade dieser kooperative Ansatz wird dazu führen, dass es leichter wird, Menschen nachhaltig in Arbeit zu bringen, weil sie nämlich eine eigene Motivation haben, mitzumachen, weil sie es nicht aus Druck tun, sondern weil sie bei den Maßnahmen mitwirken, von denen sie auch selbst überzeugt sind. Und damit kann es auch gelingen. Aber in der Tat ist es so, es reicht nicht nur, das ins Gesetz hineinzuschreiben, Kooperationsplan, das muss mit Leben gefüllt werden. Das heißt zum anderen auf untergesetzlicher Ebene, dass es in den Jobcentern dann auch umgesetzt werden muss. Da muss es natürlich Schulungen geben, da muss aber auch auf der finanziellen Ebene das Ganze ein bisschen hinterlegt werden. Denn wenn man ganz viel ändern will, wenn man eben auch im Bereich der Weiterbildung ganz viel machen will, dann ist das nicht zum Nulltarif zu haben. Und das, was wir bislang sehen im Gesetzentwurf, das reicht da leider noch nicht, um dann wirklich zu einer besseren Förderung der Menschen auch zu kommen, sondern da muss ein bisschen mehr investiert werden. Und dann wird es aber auch gelingen, diese Kooperationskultur zum Erfolg zu führen.
Ich möchte einem weiteren Hörer die Möglichkeit geben, sich hier zu beteiligen, Herrn Wühler aus Heidelberg. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, danke fürs Durchstellen. Gleich mit dem Wunsch an die Runde, mich irgendwann mal zu sowas einzuladen und ganz besonders einen Termin mit dem Herrn Fratscher zu vereinbaren. Vielleicht kann ich ihm was mitteilen.
Ja, also vielleicht können Sie uns ja erstmal Ihren Punkt zu unserer Diskussion
genau, ganz
mitteilen.
Genau, werde ich tun. Und zwar, ich bin ja 20 Jahre, ursprünglich über 20 Jahre Finanzenergiebranche tätig gewesen. Ja, also ich habe ein gewisses Grundwissen. Was hier mit Hartz IV damals eingeführt wurde, von Anfang an, war eine Lüge. Die Falschberechnung der Sätze, was man zugrunde gelegt hat und so weiter und so weiter. Ist genau das Gleiche wie mit der Inflation, die da zugrunde gelegt wird, die nicht stimmt, weil sie viel höher ist. Weil man muss ja mal eigentlich von den Lebensmitteln ausgehen. Nicht,
Sie
dass
sagen,
jeder sich.
Sie sagen, die Sätze sind immer noch zu niedrig, auch vom Bürgergeld.
Die Sätze sind zu niedrig, aber ich würde ganz andere Vorschläge machen. Das Erste ist, man geht hin in Sachleistungen, nicht immer Gelder mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld, weil tatsächlich die Motivation zum Schaffen weggenommen wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Aktuell bin ich Arbeitslosengeld 1. Corona-bedingt wurde ich gekündigt, ja. Ich habe weniger Geld als jemand, der Hartz IV bekommt. Das kann gar nicht sein, schon einmal. Die Berechnung ist grundsätzlich falsch, ja. Und was hier einfach erzählt wird, ist einfach nur Rumdoktoren an den Symptomen. Aber das Problem wird nicht bekämpft. Der Arbeitsmarkt wird ja künstlich, die Zahlen werden, sagen wir mal, nicht richtig genannt, ob das Arbeitslosengeld 1 ist oder 2. Und Hartz IV taucht bei der Nennung schon gar nicht mehr auf. Wir haben richtig, richtig Probleme. Herr Fratscher meinte, den Sozialstaat so gestalten, dass man das gar nicht in Anspruch nehmen tut. Ich sage nein, den Arbeitsmarkt so gestalten, dass man vom Lohn auch leben kann. Das wäre das Erste. Ja. Und wenn jetzt die eine Dame der SPD sagt, wenn man arbeitet und davon nicht leben kann, also nicht seine Miete bezahlen kann, kann man ja Wohngeld beantragen. Also kann man doch von seiner Arbeit leben. Das Ganze, was hier gesprochen wird, ist meiner Meinung nach einfach nur, wie gesagt, das Rumdoktoren an den Symptomen.
Okay.
Die Lösungen wären ganz einfach. Die wären sehr einfach. Und der Arbeitsmarkt, wenn ich es noch sagen darf, bitte. Der Arbeitsmarkt wird ja durch politischen Druck digital so in Form gebracht, sage ich mal, dass wir noch viel, viel, viel mehr Arbeitslose haben werden. Wir haben aktuell Hartz IV und Arbeitslosengeld 1 haben wir über 10 Millionen Menschen, die auf Arbeitssuche sind. Das kann ich finanzieren. Wenn Sie jetzt sagen, Hartz IV und Bürger, egal wie Sie das nennen, es muss doch auch finanziert werden. Da ist ein riesen
Herr Wühler,
Fehler
auch Sie
gemacht
haben
worden.
Jetzt sehr, sehr viele Punkte genannt. Ich möchte das gerne
natürlich
an unsere Runde weitergeben. Herzlichen
Deswegen
Dank.
Deswegen wäre ich gerne mal Gast. Verstehen Sie, dass man auch darüber diskutieren kann?
Ja, Sie haben ja die Möglichkeit, jetzt hier Ihren Punkt zu bringen. Ich möchte das gerne an Herrn Fratscher weitergeben, da Sie auch direkt angesprochen wurden.
Gerne. Ich denke, das ist ja auch schon in dieser Runde angesprochen worden, dass Arbeit sich lohnen muss. Und das ist in der Tat ein Riesenproblem, dass wir, ich glaube, es sind über 2 Millionen Menschen, die sogenannten Aufstocker sind, also die arbeiten. Und ja, die Arbeit sich häufig eben nicht lohnt. Jetzt vielleicht nochmal dazu, was man da tun kann, weil ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, wie man eben Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie auch mit Arbeit eben über die Runden kommen. Mindestlohn haben wir angesprochen. Ich glaube, ganz wichtig sind auch gewisse Anreize oder Hürden, so nenne ich es mal besser, beim Steuersystem. Wir haben den Minijobs. Ich und wir als Forscherinnen und Forscher sehen das häufig sehr kritisch, weil sie damit auch Menschen eine hohe Hürde setzen, mehr zu arbeiten. Und häufig ist es ja so, dass Menschen sagen, 520 Euro, da muss ich keine Sozialbeiträge zahlen, aber ich erwerbe eben auch keine Ansprüche Und jetzt, das ist ja eben auch angesprochen worden von dem Herrn, dass er sagt, er hat mit Corona seine Arbeit verloren. Die Menschen, die in dieser Corona-Krise keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatten, waren die Menschen, die in Minijobs gearbeitet haben. Und also die Rahmenbedingungen für Arbeit müssen stimmen. Da denke ich, kann man sehr viel machen, damit eben Arbeit sich weiterhin lohnt, gute Löhne gezahlt werden, dass die Menschen gute Einkommen haben und dass sie eben dann, wenn etwas schief geht, nicht in diese Schieflage kommen. Also ich denke, das ist nochmal auch ein Element in dieser Vorsorgefunktion des Staates, zu sagen, die beste Arbeit, die man machen kann, ist, dass Menschen gar nicht erst in diese Situation kommen.
Frau Klose, müssen wir die Minijobs abschaffen?
Ja, also ich bin kein Fan von Minijobs, das muss ich ganz klar sagen. Und die SPD insgesamt auch nicht. Ich bräuchte die nicht, auf jeden Fall. Aber tatsächlich haben wir die Minijobs jetzt sogar ja nochmal angepasst. Die werden mit dem Mindestlohn zusammen auf von bisher 450 auf 520 Euro steigen. Aber was wir auch gemacht haben, ist eben den Übergang von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Arbeit jetzt eben zu verbessern. Also wenn man bisher über den Minijob, also die bisher 450 Euro hinaus verdient hat, ist man ja in die volle Sozialversicherungspflicht gerutscht. Und musste erstmal quasi 100 Euro brutto mehr verdienen, um netto überhaupt mehr rauszuhaben. Das ist natürlich eine Situation, die sehr unattraktiv ist und viele Menschen dann einen Minijob gehalten hat. Und deswegen glätten wir das jetzt und so steigen die Sozialversicherungsabgaben halt nur langsam an. Und das jetzt eben bis zum Bereich von 2000 Euro. Und die Idee ist ja eben quasi, die Menschen zu motivieren, zu arbeiten und dann eben aber auch schnell in die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu bekommen. Weil da, und das klang ja gerade auch schon an, auch ganz viele langfristige positive Punkte dranhängen. Das ist zum einen das Arbeitslosengeld, das ist aber auch das Krankengeld, das ist der Anspruch auf Reha-Maßnahmen, das ist natürlich auch die Rente, das ist der Anspruch auf Erwerbsminderungsrente, den man halt erst auch nach 3 Jahren beziehungsweise 5 Jahren hat. Und das sind ganz viele wichtige Punkte, die, glaube ich, oft durchrutschen. Also aus unserer Perspektive, Minijobs ist jetzt jedenfalls nicht das favorisierte Modell.
Herr Malcharek, müssen wir die Minijobs abschaffen?
Nein, ich glaube, das sind ja auch teilweise bewährte Systeme. Und sicherlich jetzt ist immer schwierig, wenn man pauschal auf eine Frage antworten muss. Es gibt auch Menschen, die werden über die Minijobs ausgebeutet und das will ja keiner haben. Aber manchmal ist es auch die Möglichkeit, eine weitere Arbeit aufzunehmen und dort eben auch dann den Vorteil zu gewinnen von Steuerfreiheit, also Versicherungsfreiheit für den Arbeitnehmer, nicht für den Arbeitgeber. Ich will aber gerade noch mal einen Punkt machen, weil wir immer von guten Löhnen die Rede wollen. Die Rede ist, das ist ein klarer DGB-Titel, das will jeder auch. Und gute Löhne sind auch die Löhne, die verdient werden am Markt. Aber wenn wir jetzt mal, entscheidend ist ja nicht der Bruttolohn, entscheidend ist doch für die Menschen, die all diese Lasten jetzt zu tragen haben und die Kosten zu stemmen haben, dass netto entsprechend rauskommt. Und da muss man ja schon mal schauen, wenn dann allein auch im unteren Lohnbereich, und das sagen wir mit 2.500 brutto oder 3.000 Euro brutto im Monat, dass, wenn man das jetzt mal als auch den unteren Lohnbereich ansieht, wenn also 500 Euro der Lohn erhöht wird für den Arbeitnehmer, dann kommen dann nur noch 280 netto mehr raus. Und geht man sogar 1.000 Euro höher, dann sind es gerade noch mal knapp 600 Euro, die er dann mehr bekommt. Also da sieht man, dass auch in den unteren Lohngruppen schon sehr stark der Steuer- und Sozialversicherungsabzug herrscht. Und deswegen ist, glaube ich, auch mal eine denkenswerte Maßnahme zu sagen, wir müssen mehr Netto vom Brutto schaffen, wir müssen mit den Abgaben runter, denn dann haben die Menschen mehr Geld in der Tasche und können damit auch weitere Belastungen, weitere Kosten auch tragen. Das ist sicherlich auch ein Ansatz.
Eine Steuerdiskussion können wir hier in der Sendung, glaube ich, nicht mehr noch führen. Wir haben einen weiteren Hörer in unserer Leitung, Wolfgang Erbe aus Köln. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag. Ich bin seit 1980 zum großen Teil in Schichtarbeit, also ähnlich wie Feuerwehr oder Polizei, 24 Stunden, 365 Tage. Bin seit circa 30 Jahren nicht mehr in einem tarifgebundenen Betrieb. Das heißt, wir bekommen nicht automatisch Gehaltserhöhungen, weil der Arbeitgeber nicht im Tarifverband ist. Seit 3 Jahren habe ich überhaupt keine Gehaltserhöhung mehr bekommen. Das führt da dazu, dass ich Reallohnverluste habe, also weniger als die Inflation mir praktisch wegnimmt. das empfinde ich schon als eine Demütigung und eine Sauerei. Ich bin vor circa vor sechs Jahren arbeitslos geworden für kurze Zeit. Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich wieder. Für kurze Zeit, das waren etwas mehr als zwei Jahre. Dann ist mir nach Ende des zweiten Jahres gesagt worden, Sie kriegen kein Arbeitslosengeld II, also keine Hartz IV, sondern Sie haben ja noch die Abfindung vom letzten Betrieb. Mhm. Und ich müsste erst mein ganzes Geld ausgeben, damit ich überhaupt was bekomme. Also ich musste zum Beispiel dann im Monat über 100 Euro Krankenversicherung selber aus eigener Tasche bezahlen. Ich habe aber 40 Jahre vorher Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Das empfinde ich insgesamt als einen Raub durch den Staat. Ne? Arbeitslosenversicherung, wenn ich 40 Jahre einzahle und nach zwei Jahren nichts mehr bekomme, dann ist das nicht nur eine Demütigung, das ist ein Raub. Und für mich hat sich der Staat mit Hartz IV und diesen Gesetzen, die Politiker, die dem zugestimmt haben, strafbar gemacht. Am liebsten würde ich die vom Internationalen Menschengerichtshof anklagen. Und jetzt wurde die Arbeitgeber, die würde ich deshalb gerne anklagen, weil die meinen gerechten Lohn mir nicht zahlen. Die sind reich trotz Ausbeutung. Die zahlen noch nicht mal 50% der Wertschöpfung, die ich durch meine Arbeit im Monat leiste. Und deshalb bin ich für ein Gesetz, dass jeder Arbeitnehmer 50% der Wertschöpfung ausgezahlt bekommt.
Vielen Dank für Ihre klare Meinung. Herr Wager dazu.
Ja, ich denke, das ist genau der entscheidende Punkt, den Sie da ansprechen. Die Tarifbindung ist ja in den vergangenen Jahren stetig gesunken. Es ist mittlerweile so, dass nur noch jeder und jede zweite Beschäftigte in einem tarifgebundenen Betrieb arbeitet. Und wir wissen ja, dass Tarifbindung für bessere Löhne und für bessere Arbeitsbedingungen sorgt. Und es sind einfach zu viele Arbeitgeber, die sich da aus der Verantwortung rausziehen. Also das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Und in der Tat ist es auch so, dass die soziale Absicherung eine wichtige Rolle spielt. Also da möchte ich auch Herrn Malcherek widersprechen. Der richtige Weg ist nicht, dass der Staat durch Rabatte bei den Sozialversicherungsbeiträgen dann niedrige Löhne subventioniert, sondern es ist ja im Gegenteil so, dass gerade Menschen mit geringem Erwerbseinkommen auch diejenigen sind, die im Ernstfall dann von einer starken Sozialversicherung profitieren. Da ist in der Tat in der Vergangenheit ja auch der Schutz der Arbeitslosenversicherung abgeschwächt worden. Da kann man sich ja auch in die Richtung denken, wie man die wieder stärken kann. Aber es ist auf jeden Fall ja so, dass die Sozialversicherungsbeiträge auch, ja, also dass denen auch eine Leistung gegenübersteht. Und gerade die Menschen, die da schlecht abgesichert sind, das Beispiel Minijobs ist vorhin gefallen, dass in der Corona-Pandemie eben die Menschen im Minijob keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatten, aber auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, sondern die haben einfach ihre Stelle verloren, hatten dann keinerlei Ausgleich für das wegbrechende Einkommen. Also da hat man doch ganz deutlich gesehen, was passiert, wenn der Sozialversicherungsschutz nicht vorhanden ist. Und es ist im Übrigen, das ist ja auch schon gesagt worden, einfach auch ein Fehlanreiz, weil das Erwerbstätigkeitswünsche ausbremst. Es ist zwar der Übergang bei den Sozialversicherungsbeiträgen abgemildert worden, aber es sind ja gerade die Arbeitgeber, die eben oft auch auf unsichere Beschäftigungen setzen, auf Minijobs setzen, weil sie Menschen flexibel einsetzen wollen. Und damit werden ja die Wünsche von Menschen, die vielleicht gerne mehr arbeiten würden und auch entsprechend ihrer Qualifikation vielleicht gerne arbeiten würden, einfach ausgebremst.
Frau Klose, noch mal ganz kurz.
Ja, also ich wollte dann noch mal ganz kurz erstmal vielen Dank, Herr Erben, dass Sie das so schildern und ich teile Ihre Wut darüber, über die Tarifflucht der Arbeitgeber. Ich wollte noch kurz auf das Problem mit der Abfindung eingehen, was Sie ja jetzt geschildert haben. Also erstmal wollte ich sagen, dass wir dieses Problem ebenfalls erkannt haben und das eben auch als eine Ungerechtigkeit empfinden. Und deswegen, unter anderem deswegen, werden wir jetzt die sogenannten Karenzzeiten auf zwei Jahre verlängern. Das heißt, wer halt ins Arbeitslosengeld II, dann Bürgergeld kommt, wird in den ersten zwei Jahren, wird die Wohnung nicht angetastet und wird eben auch privates Vermögen bis zur sogenannten Erheblichkeitsgrenze nicht angetastet. Erhebliches Vermögen ist ab 60.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Abfindung Sie bekommen haben, aber die allermeisten Menschen, die ins Arbeitslosengeld II rutschen, liegen auf jeden Fall deutlich drunter mit ihrem privaten Vermögen. Außerdem werden eben privat genutzte PKWs zum Beispiel nicht berücksichtigt. Und die Idee dahinter ist natürlich zum einen eben da einen gewissen Schutz auch eben sicherzustellen, auch gerade für Rücklagen fürs Alter beispielsweise. Und zum anderen, dass man sich halt erstmal darauf konzentrieren kann, eine neue Arbeit zu finden und sich nicht Sorgen machen muss, aus dem sozialen Umfeld rausgerissen zu werden und ähnliches.
Vielen Dank für diesen Punkt. Wie Sie hören, die Musik setzt ein. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen zum Thema Bürgergeld. Vielen Dank, dass Sie beteiligt haben und natürlich auch an meine Gäste Annika Klose, SPD, Marcel Fratscher, DIW, Thomas Malcharek vom Handwerkskammer Erfurt und Martin Wager vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.